Liebe deutsche Basketballfans, es ist ein neues Zeitalter angebrochen. Der deutsche Basketball ist sexy.
Dieses Team, dieses Schicksalsteam.
Ich krieg direkt Gänsehaut.
Ja, so.
Günni, ich brauche jetzt eine ehrliche Antwort von dir. Keine Diplomatie, nur die pure, ungeschönte Wahrheit. Wann hast du dich das letzte Mal selbst gegoogelt?
Oh. Ich habe das gemacht, wenn ich manchmal Bilder, also es gab Gelegenheiten in den letzten vielleicht 6 Jahren, wo ich ein Bild von mir brauchte. Und da ich selber so unglaublich schlecht darin bin, so Dinge abzuspeichern oder meine Festplatte zu organisieren oder mich darum zu kümmern, dass die Fotos von der Digicam von irgendwelchen Sommerauswärtsfahrten, als ich 14 war, irgendwann wieder auf dem Laptop sind, dass ich sie in 40 Jahren meinen Kindern zeigen kann, benutze ich manchmal tatsächlich, browse ich einfach im Internet nach einem Bild, welches ich jetzt für den Zweck brauche und benutze das dann einfach.
Ah ja, okay. Aber dann könnte es sein, dass das folgende Spiel keinen Sinn ergibt. Weißt du dann, wonach die Leute googeln mit deinem Namen?
Nein, ich weiß, dass es eine Zeit lang war, mal sind, glaube ich, bei Sportlern immer klassisch, ist es Gehalt, Freundin und... Nee, Größe nicht, aber so Gehalt und Freundin waren, glaube ich, immer mal am Start.
Also Frau ist auf 1, Gehalt kommt auf 2, 4, 6, auf 7.
Oh, das ist ja, die Leute wissen, die fetten Jahre sind vorbei.
Und jetzt kommt das, was dazwischen kommt. Also per Günther Frau auf 1, auf 2 kommt Doku.
Ah, oh.
Ist auf 2.
Freut sich der Tim.
Auf 3 kommt Fernsehpreis.
Wirklich?
Ja. Auf 4 kommt Hamburg. Also offenbar wollen die Leute vielleicht einfach rausfinden, wo in Hamburg man Per Günther vielleicht mal in der Bäckerei treffen könnte. Auf 5 kommt Kinder und auf 6 kommt dann nochmal Deutscher Fernsehpreis. Also da haben wir die Doppelung drin.
Okay. Überraschend, ja. Aber gut, man merkt, es ist so, das ist der Wandel der Zeit halt. Es ist nicht mehr so super der Basketballfokus. Schön.
Ja, wir können natürlich den Servicegedanken weiterspinnen. Wenn du jetzt dein Gehalt verraten möchtest, dann mach es. Ansonsten würden wir einfach weitergehen.
Kriegst du Gehalt hierfür oder was für einen Podcast?
Ich bin bescheuert.
Zahl dir was.
Bei mir ist es übrigens in der Reihenfolge Twitter, Podcast, Alex Schlüter, Instagram und Größe. Das ist tatsächlich bei mir etwas, das habe ich schon mehrfach versucht aufzuklären, weil die Leute ja denken, ich bin der winzigste Mensch auf der ganzen Welt.
Nein, bist du nicht. Also man ist natürlich immer überrascht, weil Schlüter groß ist. Das hatte ich gar nicht auf dem Schirm, als ich ihn das erste Mal gesehen habe, dass er ein richtig stattlicher Mann ist. Weil oft sind ja auch gerade so die gut aussehenden Männer, dann sind nur ein bisschen Enttäuschung, weil sie dann klein sind. Aber er ist wirklich das Traumpaket.
Ja, aber vor allem halt, weil ich auch so oft neben Basketballern stehe, weißt du? Also wenn du dann immer so 2 Meter irgendwas Menschen neben dir hast, dann denken die Leute halt einfach, wenn sie es vom Fernseher sehen, ich bin 1,60.
Immer der gleiche Satz, also viele Menschen, die ich das erste Mal treffe und sie haben mich in der Arena gesehen, sagen immer, du bist ja gar kein Zwerg. Das war immer dieses, du bist ja ein normal großer Mensch. Und ich war mal so, ja, das ist tatsächlich das gute alte Prinzip der Relativität. Die Menschen um mich herum sind alle über 2 Meter groß. Das lässt mich kleiner allein. Aber ich bin tatsächlich ein normaler Mann.
Wir beide. Können wir an dieser Stelle schon mal
gleich groß auch nicht.
Wir sind ziemlich genau. Wir sind genau auf einem Level. Du hast einen deutlich größeren, längeren Oberkörper als ich. Haben wir schon mal festgestellt. Deswegen bist du ein Sitzriese und ich eher einer der kleineren Fraktionen. Wir werden nachher noch ein bisschen vielleicht noch mal reinstoßen, auch in die letzten Tage des Per Günther. Da war privat ein bisschen Halligalli angesagt. Wir haben heute, liebe Freunde, herzlich willkommen hier bei uns bei Abteilung Basketball, einen prall gefüllten Strauß an Köstlichkeiten für euch. Kann ein Strauß köstlich sein? Ist egal. Wir werden gleich über die vergangene Woche veröffentlichten Etats in der Basketball-Bundesliga mal sprechen, haben dazu gleich einen profunden Mann zu Gast, nämlich den Geschäftsführer der Niners aus Chemnitz, Steffen Herhold, der da mal vielleicht uns ein bisschen aufklären kann, was da los ist, was das bringt, warum nicht alle mitmachen und so weiter und so fort. Dann gibt's diverse News aus der Euroleague tatsächlich. Ein bisschen was auch mit Nationalmannschaftsbezug aus der NBA. Und hinten raus habe ich mir heute eine sehr schöne Frage ausgesucht, Günni, die uns ein Kollege eingeschickt hat. Abteilung Antwort ist gefragt. Also ich glaube, die Frage wird den Hörern und hoffentlich auch dir sehr, sehr gut gefallen. Ich habe ansonsten hier das Problem, ich habe hier so einen Schreibtisch, den man hoch und runter fahren kann. Der ist aber gestern einfach in dieser Position hier verharrt, der seitdem ist nicht mehr beweglich. Und ich bin deswegen so in so einer halbstehenden Position gefangen. Ich hoffe, mein Rücken macht das mit. Aber jetzt können wir auf jeden Fall den Mann, den ich gerade schon angekündigt habe, er ist pünktlich, wie sich das gehört für einen Geschäftsführer, bei uns in der Leitung direkt schon begrüßen. Wir sehen ihn zwar gerade nicht, das haben wir vorhin im Testlauf, war das noch besser, aber ich hoffe, wir hören ihn zumindest. Steffen Herhold, herzlich willkommen hier zum ersten Mal bei uns bei Abteilung Basketball. Hörst du und siehst du uns?
Laut und deutlich, euch alle beide.
Ja, und jetzt, jetzt sehen wir dich auch. Also ist doch wunderbar, wenn die Technik funktioniert. Herzlich willkommen hier in unserer Runde an einen Mann, von dem ich zumindest weiß, dass er ab und zu mal hier reinhört und zu Peer mittlerweile ein viel besseres Verhältnis hat, als er es früher hatte. Ist das richtig?
Das ist richtig, genau. Den lieben Peer Günther, noch nie persönlich kennengelernt. Ich freue mich da umso mehr. Ich muss es bekennen, ich bin ein großer Fan.
Steffen, du weißt ganz genau, wie man in so eine Sendung reinkommt. Das machst du überragend.
Ich habe das 5 Jahre lang studiert und geübt. Das ist meine einzige Chance. Nein, aber doch, als Anekdote schmeiße ich das raus. Peer immer nur als Spieler erlebt. Und seit der erste Touchpoint war, ich war in noch keiner offiziellen Funktion hier bei den Niners. Ich habe damals in Frankfurt gearbeitet und wir hatten ein Auswärtsspiel in Hagen. Ich glaube, das war die Saison 2014 oder 15. Kann das sein? Oder müssen wir noch weiter zurückgehen?
Weiter zurück, also, oder?
Und da hattet ihr noch den Herrn Krote an der.
Kann das sein? Also da müssen wir ungefähr nochmal 6-7 Jahre zurückgehen. Also nochmal zurück. Ich bin 8-9 nach Ulm gegangen. Also,
ja, da müssen wir nochmal, da könnt ihr mal sehen, wie das im Alter ist. Und wir sind da mit 8 Fans in Hagen und die reisen so alle aus der Republik an. Du warst zarte 17, glaube ich, und du hast uns so den Arsch aufgerissen in diesem Spiel. Und das war so...
Ja. Das ist schön, das geht runter wie Öl. Es ist, wir haben gerade kurz gesprochen, mittlerweile bin ich ja nur noch Medienfuzzi. Wenn tatsächlich sich noch jemand daran erinnert, dass ich mal Basketball gespielt habe, das ist genau das, was wir ja öfter mal brauchen. Vielen Dank, Steffen.
Also schön, dass du da bist und willkommen hier in unserer Runde, denn wir haben ein paar Dinge zu klären, Meister Herhold. Vergangene Woche gucke ich in meine Mails und bei den 1487 unbeantworteten Mails blinkt eine +1 auf und die BBL-Bekanntmachung kommt, dass 13 von 17 Teams die Etats veröffentlicht haben und dass das jetzt quasi da ist und man als Öffentlichkeit, als Medien, als Fans damit arbeiten kann. Und wir haben dich hiermit dazu genommen, weil wir dazu eine Einordnung brauchen. Erstmal im Großen Ganzen, aber dann auch im Detail. Wie blickst du als Geschäftsführer der Niners darauf, dass das jetzt zumindest vom Großteil der Clubs öffentlich ist?
Grundsätzlich positiv. Die Diskussionen sind ja jetzt nicht an uns, sagen wir mal, spurlos vorbeigegangen. Also ich glaube, der Effekt war ein bisschen anders, war eher wow. Die BBL-Clubs haben sich jetzt durchgerungen, sowas zu machen. Feedback war irgendwie gemischter. Was dann irgendwo vielleicht auch so typisch deutsch ist, wenn man sich dann so an Details dann quasi ein bisschen mehr aufhängt. Aber grundsätzlich, also wir haben ja diese Entscheidung mit einem gewissen Hintergrund getroffen. Also, ne, man kann das jetzt mit Überschrift Transfer, die Transparenzoffensive bezeichnen. Aber es folgt schon einer gewissen Logik. Wir tun uns in Deutschland immer relativ schwer, was Zahlen angeht. Also da gibt es auch so einen Habitus, man rechnet sich vielleicht künstlich klein, um irgendwo vielleicht dann auch eine Erwartungshaltung, sich nicht unnötig Druck aufzuladen. Fand es bemerkenswert, dass so eine große Mehrheit der Clubs eigentlich gesagt hat, okay, lass es uns tun, lass uns rausgehen und daran vielleicht dann auch gewisse Entwicklungen im Basketball veranschaulichen zu können und begreifbarer für die Leute, die uns folgen. Das ist ja auch eine große Chance. Deswegen begrüße ich das, dass wir das getan haben. Noch nicht alle 17 oder 18 Clubs, sondern nur 13 im Moment. Aber vielleicht ändert sich das.
Warum geht ihr damit transparent um und 4 Clubs, namentlich der FC Bayern, Bonn, Oldenburg und Frankfurt, nicht? Also warum habt ihr euch dafür entschieden, dass das für euch kein Problem ist? Und wie ist das auch bei euch und bei der Liga angekommen, dass einige nicht dabei sind?
Für die 4 Clubs, das maße ich mir jetzt nicht an, da für die zu sprechen und die Motivlage. Warum für uns? Das hat zum einen den Grund, dass wir sowieso sehr transparent mit den Zahlen umgehen. Das ist im internen Kreis zu unseren Sponsoren. Wir haben jedes Jahr eine große Veranstaltung, da gehe ich sehr transparent mit der Entwicklung um. Das hat ja auch einen Mitnahmeeffekt. Also wenn du dich transparenter machst zu den Leuten, die dich auch unterstützen, schafft das Vertrauen. Und es hilft auch, Dinge einzuordnen. Ich mache mal ein Beispiel. Es gibt ja schon die Diskussion, dass wir sagen, die BBL oder die deutschen Clubs haben es immer schwieriger, gewisse Spieler von einer gewissen Qualität zu verpflichten. Ich nenne es mal Transferströme. Wir sagen, wo sind die Spieler aus Frankreich, aus Spanien, aus Italien oder aus der Türkei? Und egal, mit welchen Kollegen ihr sprecht, die werden alle sagen, wir kommen da halt trotz positiver Entwicklung des Gesamtbudgets kommen wir irgendwie nicht weiter, weil Emerging Markets wie Taiwan, Japan, selbst in der Kern-EU gewisse Gehälter gezahlt werden können aufgrund der Sozialversicherungsstruktur, Lohnsteuerstruktur, VBG etc. pp., was uns dann letztlich einen Wettbewerbsnachteil bringt. Das ist halt aber nur ein Teil davon. Wir müssen es ins große Bild setzen. Und da hilft, glaube ich, das, wenn wir generell mit unseren Zahlen transparenter umgehen, damit wir einfach mehr Verständnis vielleicht bekommen und den Finger in die Wunde legen können.
Günni, wie finden wir das? Also wie findest du das? Wie blickst du darauf? Ist das etwas, was dich interessiert? Wie gesagt, es sind noch nicht alle dabei und wir können auch gleich mal darüber sprechen, wie aussagekräftig die Zahlen dann wirklich noch sind. Aber ist das etwas, was erstmal ein guter Schritt ist?
Ich glaube, dass es sich für mich noch steigern wird tatsächlich über die Jahre. Also wenn ich jetzt, ich habe jetzt ein Jahr, da sind jetzt das erste Mal wirklich quasi die Spieleretats mehr oder weniger genau, dass da noch so ein paar irgendwie verzerrende Faktoren dabei sind, glaube ich. Das ist ja aktuell noch so, wer jetzt genau was reinrechnet und was nicht. Aber grundsätzlich ist es für mich so, wie entwickelt sich die deutsche Liga? Wie entwickeln sich Standorte? Wie wird vergleichsweise, welcher Manager kann jedes Jahr aus vergleichsweise wenig Geld viel rausquetschen? Und diese ganzen Sachen. Ich glaube, dass du schon da als Standort, wenn du gerade von dir überzeugt bist, dass du gute Arbeit machst oder Verhältnisse gerade relativ sehr gute Arbeit machst, dass wir dann auch in der Lage sind, das auch so wertzuschätzen und anders zu besprechen, wenn einfach mit der Ressourcenallokation alles stimmt. Jetzt einmal diese Momentaufnahme, da war es genauso wie du. Ich war irgendwie so ein bisschen, ich habe mich darauf gefreut, fand das super spannend und dann war es so ein bisschen, es sind irgendwie 13 von 17 und irgendwie die ersten fangen an, daran rumzumäkeln, was es denn eigentlich ist. Und dann ist es so vielleicht dieser ganz große Effekt so ein bisschen verpufft, aber gerade als Entwicklung, wo sich die BBL hinorientiert über die nächsten 5 Jahre, finde ich das super spannend.
Das ist ja insofern interessant, als dass, also um alle abzuholen, die es vielleicht nicht hundertprozentig mitbekommen haben, zum Beispiel Fechter ist sofort vorgeprescht und hat klargemacht, naja gut, bei uns sind aber noch NBBL, JBBL und so weiter drin, hätten wir auch eigentlich eins in der Liga zur Verfügung gestellt, dass sie das hätten rausrechnen können. Und so hast du jetzt im Grunde genommen, Steffen, wenn ich es richtig verstehe, Etats, wo je nach Club und Struktur und Organisation andere Dinge mit reinkommen und deswegen ist die Vergleichbarkeit am Ende doch wieder nicht so wirklich gegeben.
Ja, aber definiere Vergleichbarkeit. Ich habe das natürlich auch gelesen und wenn man aber Stefan Niemeyers Kommentar liest, hat man eigentlich auch nochmal eine Begründung, warum er dann quasi mit dieser Pressemitteilung kam. Es sind 2 Fakten. Also das eine Motivlage ist, wenn diese Zahl rauskommt, dann hat man manchmal eine sportliche Managementstruktur, Sportdirektoren, Trainer, was auch immer. Die haben aber im Zweifel nicht den Gesamtüberblick über einen Club und die Finanzierungsströme. Also die schauen dann, 7 Millionen oder 6,5 Millionen Gesamtetat und nur 3,5 im Sport, Spieler und Trainer. Was passiert mit dem Rest? Also diese Vorstellung zu erklären, dass Hallenmieten, Office-Leute, Versicherungen, die Autos, die Wohnungen, Marketingkosten, so Cost of Sales, ne? Jeder Sponsoringvertrag hat auch nochmal Aufwendung daneben.
Geschäftsführerhonorar.
Was ganz oft bei ganz vielen Kollegen eine Ehrenamtspauschale ist, ne? Weil wir alles dem sportlichen Erfolg unterordnen.
Natürlich.
Nein, da hat man erstmal nach innen eine Erklärungsnotwendigkeit im Zweifel. Ich glaube, das hat man bei Stefan rausgelesen. Um das einzusetzen. Und dann kommt nach außen natürlich das, ja, aber wir haben ja noch da die Pro A und wir haben da noch die Trainer. Wenn man dann ketzerisch ist, sagt man, da war, glaube ich, letztes Jahr ein Johann Grünloh, ich weiß nicht, wie das dieses Jahr ist, der vielleicht der Pro A zugeordnet ist, aber ein Doppellizenzspieler ist, der ja in der BBL trotzdem irgendwie 9,5 Rebounds holt und 10 Punkte macht. Also wo trainiere ich es? Also ich werde immer in diesen Graubereichen sein. Und dann sind es Entscheidungen der Clubs, wie sie strukturiert sind. Es gibt Clubs, die haben die NBBL, JBBL und zweiten Teams mit in ihre Spielbetriebsgesellschaft und nur vielleicht die Breite bis zur U12 im Verein, Stammverein. Dann gibt's andere, da ist ganz klar die Trennlinie nach den Profis und Geschäftsstelle, alles was drum ist, alles andere ist vielleicht im Stammverein. Diese Unschärfen wird es immer geben, aber ich glaube, dass nach vorne im Reporting, was wir auch den Zuschauern geben können, dass wir da besser werden. Es gibt jetzt ein Feedback. Ich nenne es mal, ist die Beta-Version, die jetzt draußen war. Das wird sich schärfen, es wird klarer werden. Dann wird noch ein Effekt eintreten, den Per angedeutet hat. Wir werden eine Entwicklung sehen. Ich glaube, der Trend wird entscheidend sein. Jetzt, das hat, glaube ich, der Herr Thomas Stoll, glaube ich, auch angemerkt, wir reden jetzt von Planzahlen, ne? 15.10. Wer weiß, wie so ein Geschäftsjahr läuft. Das ist ja im Basketball auch immer sehr volatil. Je nach sportlichen Erfolg können sich neue Umsatzströme auch nochmal aufmachen. Es wird dann Ist-Zahlen geben, ne? Das werden wir noch diskutieren. Wollen wir dann vielleicht auch mit dem Ist, 30.06., da enden ja unsere Geschäftsjahre, dann hast du wieder Plan 15.10. für die nachfolgende Saison und dann wirst du auch in den Zahlen eine Konstanz oder eine Konsistenz sehen. Und da hoffe ich einfach drauf, dass der Mehrwert, den wir daraus uns erhoffen, einfach dann auch die eine oder andere Kritik und was Vergleichbarkeit nicht vergleichbar angeht, ja, obsolet macht. Und noch eine Ergänzung dazu. Wir haben uns da schon an der französischen Liga orientiert. Und das fanden wir ja ganz hilfreich. Also dieses Reporting von der französischen Liga nutzen wir ja auch. Also wenn ich jetzt in der BCL gegen ein französisches Team spiele, dort verliere, dann kann ich noch zu meinen Sponsoren gehen und sagen, ey, guck mal, die haben den doppelten Team-Nettoetat, ne? Also runtergerechnet, sagen die, ist auch brutto, oder sagst, ja, da gibt's so Faktoren, das wissen wir in der Branche ungefähr, wie sich das aufschlüsselt. Und da können wir halt zeigen, wir müssen halt noch ein paar Schritte gehen, um zumindest wirtschaftlich die Voraussetzung zu haben, dass wir sportlich einen Anspruch ableiten können, zu gewinnen. Mhm. Wisst ihr, was ich meine? Also es ist nie eine Garantie, aber es kann als Erklärungsmuster gelten. Und ich glaube, darin ist auch vielleicht ein bisschen, aber das ist Interpretation von meiner Seite, warum man nicht jeder da Hurra schreit und sagt, ich mache mich jetzt nackig und zeige diese Zahlen, auch wenn sie sehr aggregiert sind. Da kommt ja immer was, ne? Das ist vielleicht auch so ein bisschen, wenn ich jetzt zeige, dass ich ein Gesamtetat von 8,5 Millionen habe und ich habe 4 Millionen für den Sport. Und warum ist jetzt der Club mit 1,8 Millionen vor mir in der Tabelle? Mhm. So. Das, na klar, ist uncool. Findet keiner toll. Aber es gibt wieder dann Punkte zu sagen, naja, aber dieses wirtschaftliche Wachstum erhöht, zeigt nur die Wahrscheinlichkeit, ne, wie es kompetitiv sein kann. Ich mache mal ein Beispiel von den Bayern, die jetzt auch mit den Zahlen noch hinterm Berg gehalten haben. Ich glaube, das wird sich wahrscheinlich ändern. Aber es zeigt einfach auch, das wird schön, ihr hattet im letzten Podcast dieses Beispiel mit dem Shooter, mit Andy Obst, was der um von 95 getroffenen Dreiern von 100 auf 97 zu kommen. Und genau so ist es auch im Wirtschaftlichen. In der Euroleague, ihr seid da mit anderen Budgets konfrontiert. Diese letzten Prozent in dieser Top-Spitze, also da kannst du 2, 3, 4 Millionen noch drauflegen, um vielleicht einen Punkt besser zu sein als dein Konkurrent. Also diese Marge, die wird immer, also das Investment, was du machen musst, um in die absolute Spitze zu kommen, wird immer größer. So, und das sind coole Zahlen. Also ich finde sowas faszinierend und das hilft uns auch, so Sachen zu beschreiben und ins richtige Licht zu setzen.
Dann haben wir das erstmal verstanden. Wir finden das, wie gesagt, auch spannend. Und jetzt habe ich dann auch noch mal so ein bisschen mehr Background dazu, dass es vielleicht doch mehr Aussagekraft hat als nicht.
Aber wenn die eine Frage, wenn Steffen schon sagt, dass sie sich an der französischen Liga orientiert haben, müssen die Spieler zittern, dass vielleicht perspektivisch irgendwann mal auch über die Gehälter sprechen? Wie, sie sind ja komplett quasi offengelegt in Frankreich?
Ja.
Gibt's da Diskussionen? Ist das ein No-Go? Kann das spannend sein? Oder jetzt mal so ran hypothetisch aus deiner Sicht?
Es kann total spannend sein. Und jetzt wird's philosophisch. Jetzt sprichst du über Kultur. Mhm. Und wenn du in den USA bist, es hat damit was zu tun. Also wenn du in den USA einen großen Vertrag schreibst, ob du ein Sportler bist oder irgendwo ganz random einen normalen Job machst, deine Nachbarn, deine Freunde beglückwünschen dich, wenn du einen guten Contract signst, guten Arbeitsvertrag hast. Ich glaube, in Deutschland ist das ganz oft so, dass du sagst, du versteckst das lieber, weil du hast vielleicht Neid, Missgunst. Ich weiß nicht, das ist jetzt total subjektiv.
Aber ja, der große Philosoph Steffen Mario Basler hat ja, das auch schon auf den Punkt gebracht, indem er mal gesagt hat, in USA drüber, da klatscht der Nachbar Applaus, wenn du 100 Millionen Dollar Michael Jordan, und hier musst du aufpassen, dass sie die Reifen nicht klauen. Das war sein Zitat.
Okay. Genau, aber ne, das werden wir vielleicht auch, das werde ich vielleicht auch nicht mehr erleben, dass sich das ausschleift. Ich bin da total anders gepolt. ich hätte damit gar kein Problem. Aber natürlich birgt das auch gewisse Risiken. Ne? Dann sagt man, oh, es verdient der Spieler so und so viel, aber der bringt ja gar nichts. Und der andere verdient so wenig und leistet so viel. Das hat natürlich dann neue Herausforderungen. Ich weiß nicht, ich glaube, in Deutschland wird das nicht kommen. Auch mit Datenschutz etc. pp. Alles, was auf persönlicher Ebene ist, wird so bleiben. Hier und da wird es durchgestochen werden. Damit werden wir uns vergnügen müssen. Wie heißt das? Wie nennt man das?
Arrangieren. Wie die FDP.
Arrangieren, genau. Ja.
Durchgestochen wird immer mal irgendwas. Okay, also die Frage, ob wie Per Günther das gefunden hätte, wenn sein Gehalt früher offengelegen hätte, liegt jetzt nahe und kann von ihm jetzt noch oder später im Podcast beantwortet werden.
Also ich hätte es nicht super schlimm gefunden. Ich glaube aber, dass es für unabhängig davon ist es natürlich auch mannschaftsintern dann sauschwierig. Ja? Also da können Dynamiken, davor hätte ich größere Bauchschmerzen gehabt, dass du weißt halt in der Kabine, okay, der verdient jetzt so viel und der kriegt so viel und dann geht's somit los, wieso bekomme ich nicht das? Ich glaube, dass du da wirklich dann so ein bisschen eine Büchse der Pandora aufmachst und da auch dir einiges um die Ohren fliegen kann. Mhm. Das hätte ich nicht gerne gesehen.
Ja. Dazu zu was Per sagt, das ist total richtig. Das ist auch das, was uns am meisten umtreibt. Das hast du sowieso. Lockerroom Talks. Mhm. Dieses Thema hast du und das ist diese Gehaltshygiene, wie wir das nennen, die ist extrem wichtig. Und wenn du da blind durchläufst und da nicht drauf aufpasst, dass das irgendwie im Verhältnis miteinander steht, dann hast du ein Issue ganz schnell. Und das ist total menschlich. Ne? Mhm. Ich mache mal ein Beispiel, ohne jetzt Namen zu nennen, aber das ist eine schöne Anekdote, weil ich da auch was ganz Besonderes erlebt habe. Also du hast es ja ganz selten, dass ein Spieler einen Vertrag unterschreibt, der sehr, sehr gut dotiert ist und dann passt das vielleicht nicht, der dann zu dir kommt nach einem halben Jahr und sagt, ey, I think I'm stealing money from you guys. Lasst uns mal adjusten. So, damit auch vielleicht so ein bisschen so der Druck von meinen Schultern geht und das. Aber ich hatte es tatsächlich, oder wir hatten es tatsächlich anders erlebt. Wir haben einen Spieler gehabt, der einen längeren Vertrag unterschrieben hatte, auch so eine Chance zu bekommen und der einfach maximal überperformt. Mhm. Und wo du dann auch als Geschäftsführung sagst, oh, das ist doch super, also der Return on Invest ist ja hier herausragend, also ne, da kannst du dich jetzt auszeichnen lassen. Aber wo du selber merkst, es ist ungerecht. Und du in das Gespräch gehst mit dem Agenten und dem Spieler und sagst, lass uns den Vertrag anpassen. Wir erwarten auch nicht, dass das mit einer vorzeitigen Vertragsverlängerung verbunden ist. Aber wir ziehen dich hoch. Weil du musst in diesem Teamgefüge den Impact, den du lieferst, das muss Hand in Hand gehen mit dem, was auch auf deinem Salary Slip steht am Monatsende. Mhm. Und dieser Spieler, ohne Scheiß, ich habe das damit, sagte nein. Sagte nein, sagte, wir haben damals das so vereinbart.
Das ist
krass. Ich war sprachlos. Ich dachte auch, ich wäre verscheißert und da ist irgendwo noch ein Twinkle irgendwo. Aber das war aus tiefstem Herzen, also das war ein also ich habe das, ich bin immer noch heute geflasht und dieser Mensch wird mich auch bis zum, nicht nur wegen dieser Nummer, aber das sagt so viel über wie du auch, mit welchem Mindset du durch das Leben gehen kannst. Fand ich total, ist natürlich jetzt für mich auch immer so ein Beispiel, was ich mal hochhalten kann, ne? Wenn du zwei Enden des Kontinuums hast.
Ja, spannend. Krass. Hut ab vor dem Unbekannten. Wenn wir dich einmal hier haben, ihr habt gerade die Würzburger geschlagen, Alba und die Bayern verlieren am Wochenende. Wir streifen die BBL hier mittlerweile ja nur noch so am Rande. Aber wenn ich jetzt drauf gucke, Alba ist auf der 14 nach Bayern und Ulm, Heidelberg, Würzburg, der MBC hinter euch. Was passiert denn da gerade in dieser Liga? Was ist denn das für eine BBL-Saison aus deiner Sicht?
Wild bisher. Hat
Vogelwild
wahrscheinlich
viele... sogar? Vogelwild sogar?
Vogelwild, ja. sind viele Überraschungen. Ich tue mir da jetzt gerade ein bisschen schwer, weil wir selber irgendwie noch nicht 100% zufrieden sind mit dem, was wir spielerisch aufs Parkett bringen. Resultatemäßig, ergebnismäßig, kannst du sagen, ist überhaupt nichts passiert. Es sind wir voll im Soll. Aber ja, du siehst, Alba hat Probleme. Andere Clubs haben auch Probleme. Dann hast du, Heidelberg funktioniert sensationell, der MBC funktioniert sensationell. Ist sehr eng. Gestern das Spiel Vechta gegen München habe ich mir tatsächlich auch angeschaut. Spaß. Nicht, weil das, aber war einfach gut gespielt auch von Fechter. Ja. Und ja, zu unserem Spiel Würzburg. Also, ja, Würzburg hat das Spiel 3/4 der Spielzeit kontrolliert. Also ich war zur Halbzeit eigentlich auch echt pappsatt. Geht jetzt gar nicht um, dass du falsch verlierst oder gewinnst, aber so wie wir gespielt haben, das ist halt einfach auch nicht unser Ball. Und auch eine kleine Anekdote, weil ihr seid ein Podcast der Anekdoten und der Geschichten. Treffen wir uns in der Coaching-Kabine, Coach kommt rein und sagt, Steph, there's police outside, police, everywhere police. Ich war total überrascht. Ja, yeah, they're looking for some, a game got stolen. So, und es ist, ja, so war so die Gemengelage. Ja, wir haben im letzten Viertel das ganz gut gemacht, aber ja, verrückt, verrückt. Nehme ich also, mit, ne? 6-3.
Super. Also zu dieser BBL-Saison fällt uns quasi nur Folgendes ein.
Prädikat Vogelwild.
Den hat sich hier tatsächlich noch rumliegen. Wenn wir gerade bei dem spielklauenden Coach sind, der steht bis 2026 unter Vertrag und wenn es nach dir geht, verlängert ihr bis 2040?
Ja. Manchmal sind Dinge so, wie sie sind. Ist kein Geheimnis. Also ich glaube, wir haben jetzt 10 Jahre sind es jetzt. Oder es ist schon die 10. Saison, glaube ich. Oder die 9. Sagt man ja, du hast Abnutzungserscheinungen. Irgendwann passiert das eventuell. Aber der Club entwickelt sich noch so, der Trainer will sich so entwickeln, prozessorientiert, all das schon 1000-mal geschildert. Und wenn dieser Hunger noch da ist, dieser Fokus, an uns soll es nicht liegen, an mir auch nicht. Und gerne nochmal 10 Jahre.
Aber sag mal, der ein oder andere muss doch an ihm baggern und auf euch zukommen und mal, also weil das, der ist doch so im Fokus auf diesem Trainermarkt.
Bestimmt.
Okay, gut. Das lassen wir mal so stehen. Dann sagen wir an dieser Stelle herzlichen Dank. Wir sind schlauer geworden, wir haben ein paar schöne Anekdoten mitgenommen und treffen uns wieder, wenn all unsere Gehälter offen liegen. 2027 machen wir spätestens den nächsten Podcast. Wir laden dich im Zweifel einfach nochmal ein, wenn ihr, keine Ahnung, in 2 Jahren Euroleague spielt oder was auch immer. Steff Merholt, herzlich willkommen, herzlichen Dank, dass du hier bei uns zu Gast warst.
Danke dir. Ja, vielen Dank für die Einladung und euch noch viel Spaß. Ja?
Dankeschön.
Danke. Ja, soweit also der Blick in die BBL auf die Zahlen mit Steffen Herhold. Warum, jetzt wo ich das gerade hier mal wieder aus dem Ärmel geschüttelt habe, ich habe dich nie gefragt, warum zur Hölle kannst du eigentlich so gut Vögel imitieren?
Ich kann nicht viele Vögel imitieren. Es ist, also ich bin auch nicht mal besonders gut, aber ich habe ja mit Isaac Futu zusammengespielt, dem Neuseeländer. Und da ist es wohl auch so ein Brauch, die neuseeländische Basketball-Nationalmannschaft, die können alle diesen Tui, das ist wohl ein Tui, und so ein Tui nachmachen, so richtig krank. Und wenn die dann, die spazieren dann durch die Lobby und du denkst wirklich, du bist irgendwo im Wald. Und ich habe dann 2 Jahre habe ich gearbeitet und das Ergebnis ist jetzt ungefähr so, warte, ich lache gar nicht, ist nicht. Komm mal. Und so, meine Kinder versuchen das jetzt manchmal, aber dann immer wieder höre ich mir das von das WhatsApp, weil Isaac Futu mir das geschickt hat. Und dann ist schon ein kleiner Stich ins Herz, weil es hört sich einfach 800 Mal geiler an. Aber nichts wäre lieber als, hör es, warte, ich versuche es mal abzuspielen.
Ja, mach mal.
Alter.
Das ist schon...
Das ist ja
Wahnsinn. Ich bin noch ein junger Mann. Ich habe auch noch Ziele im Leben, aber so den richtigen Tui-Call, dass mich ein Neuseeländer, dass mir der mir so nicken zu, was ich, oder Wissen zunicken würde, das wäre schon ein großes Kompliment für mich.
Was man als Basketballprofi so alles mitbekommt, das ist Wahnsinn. Mhm. Wir gehen jetzt mal rein, Günni, würde ich sagen. Also es ist quasi der Übergang liegt mit Alba Berlin auf der Hand. Aus der BBL in die Euroleague. Am Wochenende verloren, davor eine Klatsche gegen Maccabi. Dann lass uns da mal die Basics einfach nochmal kurz klarziehen. Alba Berlin sonst ja auch gerne mit dabei, wie viele Teams, und auch berechtigt zu sagen, ey, der Schedule ist so Wahnsinn. Dann hast du durch die Länderspielpause mal eine volle Trainingswoche und dann liegst du gegen Maccabi im ersten Viertel 16, zwischenzeitlich 23 hinten. Malte Delo wird zitiert nach dem Spiel mit der Aussage, wir haben überall Baustellen, unsere Defense ist einfach zu schwach. So können wir gegen kein Team der Welt gewinnen. Das ist die Ausgangslage, mit dem du ins Wochenende reingehst, in ein Spiel gegen Ludwigsburg, was, okay, erstmal eine halbe Stunde Verspätung hat, weil das Licht nicht funktioniert hat in der Halle. Und dann liegst du, dann machst du ein 4-23 zweites Viertel und liegst zur Pause mit 23 Punkten hinten. Das, boah, also, was ist da los, Mann?
Das ist jetzt wirklich, ich glaube, das muss natürlich der Tiefpunkt der Saison sein. Einfach weil du alles so, es hatte sich gefühlt eben vorbereitet für quasi Operation Neustart. Jetzt kann man wirklich langsam anfangen zu gucken, wie ist die Arbeit des Trainers, was machen die Spieler und so weiter. Weil dieses Mailand-Spiel und auch die Spiele so ein bisschen in der Euroleague um das Mailand-Spiel rum, dass du da so heroisch gewonnen hast, mit kaum Spielern. Du dachtest so, okay, Procida läuft jetzt auf allen, irgendwie auf allen Kanälen, findet seinen Touch, die ganzen Spieler tanken eben jetzt genau das Selbstbewusstsein. Matissek macht zwei seiner besten Spiele hintereinander und dann denkst du, okay, dann kommt Thomas dazu, dann kommt Hermansson dazu, dann verpflichtest du sogar noch einen neuen Spieler irgendwie auf der 5 und so weiter und dann könnte der Start nicht schlechter gewesen sein als das. Also die erste Halbzeit gegen Ludwigsburg war sicherlich das hilfloseste und ungefährlichste, was man gesehen hat von Alba in den letzten 15, 20 Jahren. Ja. Also das muss in der, ich weiß nicht, wie lang die Liste ist, der schlechte, ein Alba-Fan kann mir, wenn ihm langweilig ist, mir sagen, okay, schickt mir mal eure schlechteste Halbzeit, an die ihr euch erinnern könnt. Aber Turnover, du siehst defensiv, also wirklich gefühlt auf allen möglichen Guard-Positionen angreifbar aus. Es ist, das war, die erste Halbzeit war ein Horror. Und das ist eben so ein bisschen, im Sport reden wir immer vom Momentum und so ein bisschen, wo sich was hin, und dann kannst du eben auch was erzählen. Du kannst dir eine Geschichte erzählen und denkst, okay, jetzt, keine Ahnung, Anfang Dezember, so jetzt haben wir wirklich Zeit und es geht los und es kommt, was auch immer an Euphorie da gewesen ist, dass Spieler zurückgekommen sind, das ist einfach sofort wieder verpufft. Ja,
ja, also du sagst es, Hilflosigkeit ist, ich habe auch so, das wirkt so orientierungslos, so führungslos im Moment und das kann einfach, ich weiß, man muss vorsichtig sein mit Stimmungen, die bei Social Media und im Internet kursieren. Damit muss man vorsichtig sein. Und trotzdem, auch wenn du mal ein bisschen dann in der Halle, gerade am Sonntag versucht hast hinzuhören, die Alba-Fans resignieren, wenden sich teilweise ab, das ist so mein Eindruck zumindest und der bestätigt sich dann auch im Internet und deswegen kann das so eigentlich nicht weitergehen. Wir haben es gesagt, es liegt auch teilweise an uns selber, dass wir das terminlich dieses Jahr leider nicht mehr hinbekommen, da mal mit einem Verantwortlichen zu sprechen, das holen wir nächstes Jahr nach, aber was wir machen können ist, reinzuhören, was Ima Ojeda in einem sehr interessanten Interview bei Steffi Blochwitz bei uns am Mikrofon vor dem Maccabi-Spiel gesagt hat. Ist jetzt ein bisschen unfair, weil eben diese beiden klaren Niederlagen und wie sie auch zustande gekommen sind, dann da jetzt dazwischen liegen und trotzdem sind da ein paar interessante Aussagen dabei gewesen. Punkt 1, klare Aussage, es gibt keine weitere Nachverpflichtung. Das heißt, McCormick ist der Ersatz für Kumaji und obwohl es mit Kumaji schon schlecht aussah, wird nicht zusätzlich noch was gemacht, weil ja eben ne, Hermansson, Thomas jetzt am Wochenende wieder zurück. Das heißt, man setzt darauf, dass die Verletzten jetzt irgendwie idealerweise vielleicht auch mal gesund bleiben. Ist das für dich nachvollziehbar?
Naja, am Ende ist, wenn du das kategorisch so ausschließt, dann hört es sich ja fast auch danach an, als ob das gezwungenermaßen so wäre. Also wieso, aus welchem Grund würdest du das so absolut sagen? Für mich gibt es immer noch Bedarf. Also es ist ein bisschen so. Wenn ich den Kader betrachte, dann ist auf der 4 für mich immer noch das Hauptaugenmerk. Also ich mag sie am liebsten, wenn sie mit Schneider spielen und wenn sie Olindi spielen, auch wenn ihnen das manchmal wehtut. Die letzten Minuten auf der 4 gefallen mir einfach nicht. So, oder sind schwierig. Je nach, klar, vielleicht gibt es ein Matchup oder es gibt natürlich auch mal Looks. Das hat auch nicht einfach primär mit Wetzel irgendwie zu tun. Das hört sich manchmal einfach so blöd an, dass man einmal irgendwie die gleichen Namen so heranzieht, um irgendwie die Alba-Misere festzumachen, weil das ja weit davon entfernt ist, dass es irgendwie an Wetzel liegt, dass Alba dasteht, wo sie Probleme sind. Aber auf der Position gefällt es mir nicht so. Das wäre die einzige Position, wo du klar sagen kannst, da tauschst du was und da würdest du wahrscheinlich auch recht schnell einen handfesten Effekt haben. Ansonsten hast du gerade in dieser riesigen Guard-Position, wo auch viele gute Sachen dabei sind, habe ich jetzt, du kannst jetzt nicht einen 9. Guard verpflichten. Und weil wenn, müsste er natürlich so gut sein, irgendwie deutlich 2 Level über all diesen Qualitäten, diesen Spielern mit ihren verschiedenen Qualitäten zu stehen. Und den kannst du sowieso nicht bezahlen. Aber jetzt wieder irgendjemanden zu holen, sagen wir, du bräuchtest jetzt jemanden, einen Verteidiger, so, dass du ein bisschen andere, dass du vielleicht mal auch einen Look hast mit 5 Spielern, wo du mehr Defense hast auf der Guard-Position. Kannst du jetzt nicht jemanden holen, der dann einfach so ein bisschen, keine Ahnung, am Ball verteidigt. So, das ist ja auch albern. Das heißt, du hast einfach, der Kader ist schon so groß, dass du, wo willst du jetzt tatsächlich punktuell nochmal was nachhaltig verändern? Das ist einfach, die Fehler haben sich ein Stück weit kumuliert. Es ist, du hast Redundanzen, dann hast du aber wie immer wieder, wie gesagt, wir predigen oder wir versuchen das zu predigen, du hast immer Probleme, wenn du dich auf Position entscheiden musst zwischen Offense und Defense. Und ich finde, Thomas kommt gestern zurück und erinnert uns, manchmal ist es so, baut sich dann wieder sowas an, auf. Ja, wir haben ihn letztes Jahr zum Ende der Saison gesehen und da war er eine Granate, also hat er überragend gespielt. Trotzdem haben wir ihn vorher über 7 Monate gesehen, wo er einfach defensiv immer angreifbar aussah. Und jetzt kommt er zurück und manchmal denkt man so, ja, wenn Thomas wieder zurückkommt und so, dann ist Shooting. Aber dann kommt halt auch wieder schwächere Defense. Das heißt, dann sind wieder Pairings, die mit ihm dann wieder nicht so gut funktionieren, obwohl er natürlich viel mitbringt offensiv, hast du dann eben gerade, wenn Hermansson hat auch noch Abende, wo er wirklich geschlagen wird. Ich meine, das kannten wir nicht von ihm. Er sah deutlich fitter aus diese Saison. Jetzt kommt er wieder zurück und jetzt sieht er wieder gerade im 1 gegen 1 manchmal einfach wirklich angreifbar aus. Dann siehst du diese Kombination, denkst du, okay, dann wird's schwierig für dich. Ja? Und dann nimmst du wieder was am Tisch. Um das abzuschließen, ist es einfach so, ich finde das jetzt auch nicht verwerflich, wenn er sagt, wir verpflichten nicht mehr nach, weil bevor du diese Saison übers Knie brechend retten willst, indem du nochmal einen Spieler verpflichtest, der eine gewisse Qualität hat, weil sonst ist es albern, und da vielleicht dir schon nächstes Jahr was wegschneidest aus deinem Budget oder was auch immer passiert, das wäre, glaube ich, mit der absolute Worst Case.
Also ich glaube, der Wortlaut war tatsächlich, zwei Töne habe ich gleich noch mitgebracht, aber ich wollte jetzt nicht alles, was er gesagt hat, hier irgendwie reinpacken, aber da meinte er, sie suchen im Moment nicht. Also es war gar nicht so krass. Aber so, dann hat er über Khalifa Kumaji gesprochen und die Quintessenz, die ich da rausgezogen habe, war, das ist extrem schade, weil der sich eigentlich gut entwickelt hat. Haben wir, glaube ich, hier an dieser Stelle immer wieder besprochen, dass wir maximal in Teilen so sehen. Gerade in den letzten 1,5 Jahren war das für mich, für uns keine gute Entwicklung mehr. Dann hat er über das Problem mit den Verletzungen gesprochen, hat gesagt, sie gucken sich das intern an, weil sich es jetzt eben häuft, im zweiten, fast schon im dritten Jahr. Hat aber auch gesagt, er glaubt, dass das eher eine globale Geschichte ist. Es gibt da Zahlen, die zeigen, wie viele Spieler im Moment gerade ausfallen, dass das ein Belastungsthema ist und so weiter. Aber zumindest eben für Alba-Fans auch mal gehört, sie gucken da auch, was da intern vielleicht, abgesehen von Concussions, wo du nie selber einen Einfluss drauf hast, was da vielleicht passiert. Jetzt sind wir beim Thema Trainer. Denn Steffi hat ihn darauf angesprochen, dass Israel Gonzalez einen Vertrag hat bis zum Ende dieser Saison. Und ob er denn vorhat, den zu verlängern und ob sie schon miteinander gesprochen haben und so weiter und so fort. Und da können wir mal reinhören, was Ima Ojeda bei uns am Magenta Sport Mikrofon dazu gesagt hat.
When Aito finished, you know, there were not too many calls from agents trying to place a coach here, because I think that people understood that it was a natural move for us to certain continuity. And as long as we are able to keep growing and keep the philosophy and trying to be competitive, you know, and this is what is happening with Israel, we will continue, okay? So we're happy with him, and I don't think it will be an issue, you know, from here until the end of the next month, that we can continue together.
Also er möchte den Vertrag verlängern. Interessant, als Aito aufgehört hat, haben sich nicht viele Trainer angeboten, um in diese Fußstapfen zu treten, auch weil sie wohl wussten, dass die Philosophie fortgesetzt werden soll. Aber dazwischen liegen ja noch interessante Sätze. We are growing, we are competitive, und das passiert mit Israel zusammen. Stimmt das so total? Oder ich habe mir dann so den Gedanken gemacht.
Nein, ich hätte das jetzt so verstanden, dass as long as we are competitive and we continue our philosophy. Also da ist schon, wird schon eine Kondition dann aufgezeigt, unter welchen Umständen das fortgeführt wird. Und dann, also für mich ist das jetzt eine gute Aussage, um, ja, also nicht zu viel durchblicken zu lassen, aber zumindest ist es jetzt auch keine blinde, die Ausstellung von die Arbeit wird auf jeden Fall weitergehen. Also es ist schon, okay, wenn, falls das und das passiert, mache ich mir keine Gedanken, dass wir weiterarbeiten werden. Dann ist halt die Frage, wie definierst du die Philosophie? Als reine Basketballspielphilosophie ist schon ein starker Bruch auch, wenn du beziehungsweise das, was sie wirklich als glasklare Identitäten ausgezeichnet hat, zumindest verwässert, abgeschwächt, liegt das am Personal oder nicht? Gibt es tatsächlich eine andere Idee von Gonzalez jetzt? Es stören mich Dinge persönlich, gerade wie Viertel gestartet werden, wie der Ball manchmal hingeht. Wir haben über die Roster gesprochen, mal ist es zu groß, mal fehlt Shooting. Das sind alles so Sachen, die finde ich, da kann ich mich nicht daran erinnern, dass ich das Gleiche so gesehen habe vorher. Und ja, as long as we are competitive, das ist halt schon was, was du, glaube ich, recht einfach definieren kannst. Du bist nicht unbedingt kompetitiv in der Euroleague. Von dir wird erwartet, dass du 18. wirst und du wirst 18. wahrscheinlich. Und das ist jetzt natürlich der schlechteste BBL-Start, was, keine Ahnung, seit über 20 Jahren definitiv. Das haben wir noch nicht gesehen. Was sind sie, 3 und 6?
3 und 5, ja.
3 und 5, okay, 3 und 5, ja. Sind das natürlich auch brutale Voraussetzungen gewesen? Ja, aber also ich glaube, dass ich halte Alba für eine extrem intelligente Organisation. Und genauso wie sie jetzt noch, wenn sie darüber sprechen, sie wollen diese Ärzte oder die medizinische, na, nicht die Ärzte, aber so die gesamtmedizinische Situation, ob sie dann noch klüger sein können, noch besser sein können, können sie da noch was verbessern. Die guten alten KVPs, wie mich in meinem BWL-Studium damals gelernt habe. Ich glaube tatsächlich daran, dass sie sich ständig hinterfragen und ständig testen und einfach wirklich auch an allen möglichen Fronten besser werden wollen. Deswegen kann ich mir nicht vorstellen, dass wenn die Saison gefühlt weiter so läuft und nicht nochmal was Drastisches passiert, dann hört sich jetzt so eine Aussage für mich nicht an, als wäre es klar, dass er bleiben würde.
Okay. Und dann haben wir noch, wenn wir bei der Organisation sind, und das war natürlich für mich mit die interessanteste Frage, wir haben ihn gerade in Heidelberg zaubern sehen, Jack Cale, der aus dem Alba-Nachwuchs ist, dann nach Vechta gegangen ist, mittlerweile in Serbien spielt und wir uns beide auch, als wir da saßen bei diesem Länderspiel, gefragt haben, warum trägt er eigentlich nicht das Alba-Trikot gerade in dieser Phase? Würde er es wahrscheinlich nicht viel schlechter machen oder hart ausgedrückt, der ist noch einer, der mit so einem Selbstvertrauen selbst auf ein Euroleague-Parkett gehen würde. Und da hat Israel González auf die Frage, warum spielt er gerade eigentlich nicht im Alba-Trikot diese Saison hier, Folgendes gesagt, Ima Ojeda hat Folgendes dazu gesagt.
At a certain point, he considered that he wanted to, let's say, be at a professional level in a shorter way, okay? It's true that in our program, they really have a short way, you know, shorter than in any other place, but it's true that it requires a certain process, right? When they're MBBL, you know, we have now Dorian here, we have Anton, we have Amon coming with us, and all these guys are same like Jonas, same like Malte, same like Tim. They follow a process, they're being MBBL, last year playing in Pro B with Bernau and then playing some minutes with us, and this is a process for them to become. And at a certain point, Jack, you know, thought that this is too long and he wanted to do it shortly, and it's a pity. But yeah, we wish him all the best and maybe one time he will be part of Alba again.
Also der Prozess ist klar, über die Jugend, über die Pro B, dann irgendwann sich an die Profis heranarbeiten. Und da frage ich mich, bei einem so klaren Ausnahmetalent wie Jack Cale, muss man nicht als Organisation dann auch bereit sein, diesen kürzeren Weg mitzugehen mal?
Also super spannende Antwort. Für mich ist jetzt immer noch nicht Folgendes geklärt. So, wo wir jetzt natürlich jetzt vorsichtig sein müssen, ist, dass wir Jack Cale jetzt bewerten nach dem letzten Nationalmannschaftsspiel und dementsprechend sagen, okay, muss so jemand nicht quasi einen anderen Weg von Alba auch angeboten bekommen oder vielleicht noch eine kürzere Abkürzung, als das der normale Weg ist. So, aber ich kann jetzt nicht hundertprozentig sagen, hat Alba ihn schwächer evaluiert oder als quasi als einen Spieler von der aus der Reihe Delo, Matisek und so weiter und gesagt, wenn jemand wie Delo und Matisek und solche sagen, das ist der Alba-Weg und der bedeutet eben erstmal Bernau mit bisschen Training oder wie auch immer oder ein paar Spielen. So, ist das die, also evaluieren Sie, haben Sie ihn vielleicht, Stand heute vielleicht ein bisschen unterschätzt und haben gesagt, oder haben Sie gesagt, wissentlich, okay, das ist halt wirklich eine absolute Granate und trotzdem ist hier bei uns im System keiner größer als das System. Und wir haben eine Philosophie, und da musst du durch und das hat für viele Spieler funktioniert. Alba ist dafür verantwortlich, dass wir viele Nationalspieler bekommen haben. Also wir sind maßgeblich damit verantwortlich, dass wir Weltmeister geworden sind und so weiter. Und das hat sich etabliert, das ist unser Weg. Und auch wenn du außergewöhnlich bist, musst du da durch. So, das wissen wir jetzt, das wissen wir einfach nicht. Fakt ist, wenn wir nur das Ergebnis bewerten müssen, dann müssen wir halt sagen, es ist eine absolute Tragödie, dass er nicht da spielt. Weil in allem, was Alba macht, ist es für mich gerade eher Execution als Philosophie. Also wenn du hast mit Alba einen Verein, der sagt, wir wollen gesellschaftlich ein wichtiger Standort sein und alles Mögliche übernehmen. Das finde ich großartig. Wir wollen viele junge Leute, wir wollen junge Leute haben. Machen sie, fantastisch. Wir wollen Spielern gerade auf den Ausländerpositionen langjährige Verträge geben. Wir wollen Kontinuität und eine klare Spielphilosophie. Fantastisch. Wir wollen nicht einfach irgendjemand verpflichten, um kurz ein Pflaster irgendwie auf eine Wunde drauf zu machen, sondern wir haben eine klare Idee und es ist mittel- oder langfristig. Fantastisch. So, es liegt, das ist für mich so, in den Teilen ist es genau ein Standort, wie er sein soll, aber die Umsetzung, wem du die Verträge gibst, wie passen Sachen zusammen, wo überschneidet sich Talent, wo ist das nächste Riesentalent und so weiter. All diese Sachen sind einfach nicht on par mit dem, was Alba normalerweise an Exzellenz in diesen Sachen aufgeboten hat. So. Und das schlüpft da wieder rein. Das ist, fällt genau wieder in diese Kategorie. Es ist, am Ende ist es, könntest du ja auch darüber sprechen, dass das eben, dass das, dass sich ein Verein treu bleibt und dass sie sagen, nee, sie feilen weiter ihre Identität. Aber Fakt ist einfach jetzt, gerade wenn für dich die Top-BBL-Spieler oder die Top-deutschen Spieler nicht mehr bezahlbar sind. Wir haben das erste Mal eine Situation, wo wir, selbst wenn Alba weniger Geld hatte, hatten wir Mauro Loh und Thiemann und Nils Giffey und so weiter. Es gab immer noch nicht, vielleicht dann nicht mehr, es ist klar, dass du es nicht mehr 3-4 von den besten 15 deutschen Spielern haben kannst, aber du hast jetzt wahrscheinlich von den besten 10, 15 hast du vielleicht keinen mehr. Mhm. So, Olindi ist der natürlich, der am nächsten dran ist. Kann man auch, ich habe sicherlich auch schon in der Vergangenheit, dadurch, dass ich alles Mögliche unterschiedlich erzähle, bestimmt schon argumentiert, dass er einer von denen ist. Aber die Spieler sind einfach so gut, dass es zumindest fragwürdig ist, ob du einen davon hast. So, und wenn du das nicht hast, dann darfst du natürlich noch weniger Risiko eingehen, wenn du jemanden im System hast, der das vielleicht sein könnte. Als Berliner, als jemand, der auch wirklich spektakulär sein wird, der Leute in die Halle holen will, den darfst du dann natürlich nicht gehen lassen. Und selbst wenn das bedeutet, dass du dich vielleicht ein bisschen verbiegen musst.
Aber du hast recht, wir müssen da vorsichtig sein. Wir wissen nicht, was die Kale-Seite, Berater und so weiter auch gefordert haben.
Ja, natürlich.
Das, da hast du vollkommen recht. Und deswegen, wir wollten das jetzt an dieser Stelle einfach nochmal platzieren, weil es eben
auch Schöne, aber das Schöne ist, das Schöne ist, dass es nicht groß unterschiedlich anhört von der Beraterseite. Also, ich habe tatsächlich, es sind jetzt keine zwei wahnsinnig verschiedenen Geschichten, sondern es ging schon darum, dass, okay, wenn wir jetzt noch ein, zwei Jahre Bernau und nicht richtig keine Garantien haben für, dass er wirklich bei Alba ist, dann ist es schwierig. Das ist das, was ich, um Gottes Willen, das hört sich an, als wäre ich ein Journalist, aber so, die Geschichten sind nicht weit auseinander. Das ist das Gute in diesem Fall.
Laut Google-Ergebnissen bist du Journalist. Also, haben wir das an dieser Stelle auch. Wir haben weiterhin offene Fragen und wir wollten jetzt an dieser Stelle eben nochmal anhand dieses, danke auch an Steffi Blochwitz, die richtigen Fragen zur richtigen Zeit gestellt hat, anhand dieses Interviews von Ojeda einmal nochmal in diesen Alba-Brennpunkt rein. Und alles, was wir an offenen Fragen haben, bemühen wir uns dann eben zeitnah im neuen Jahr zu beantworten. Das der Schwerpunkt zu Alba. Wir haben über die BBL-Etats gesprochen und wir wollen jetzt noch ein bisschen durch die Euroleague durchgehen, die vergangene Woche uns echt verzückt hat. Ich weiß gar nicht. Also Partizan und Mailand sind plötzlich von den Toten auferstanden, Gönni. Endgültig. Also Ettore Messina, da hat er uns aber links und rechts. Patsch, patsch.
Also, Mailand quasi, was heißt endgültig? Das kann auch wieder, das kann aber auch verrutschen. Aber natürlich der Run von Mailand jetzt deutlich größer. Ich glaube 5-6 gewonnen und dieses eine Spiel wirklich nur diese verrückte Alba-Niederlage in Berlin. In Mailand sicherlich Konsequenz von auch Personal. Das heißt, Nico Mannion ist jetzt seit 5 Spielen da, hat die ersten 4 Spiele super gespielt, gibt denen eine neue Qualität, kommt in die Zone, hat 5-6 Assists im Schnitt, schießt hochprozentig ab, ist so ein bisschen, hat so was Freches, so ein bisschen was Unbekümmertes, was so, also wirklich deutlich nach außen sichtbar auch gefehlt hat. Und das super Interessante dabei ist, und das ist jetzt ein bisschen viel, das mit zu verknüpfen, was Steffen heute bei uns erzählt hat, aber dass manchmal eben auch Erwartungen, sei das jetzt über was Finanzielles oder über eine Rolle, wirklich lähmen kann. Dimitrijevic, der gekommen ist, vorher kaum Konstanz in seinem Spiel hat, der macht mit Abstand die besten 5 Spiele, nachdem quasi der neue Point Guard verpflichtet wurde und er auch auf die Bank geht und auf einmal hat er 22 gegen Real, macht jetzt gegen Fenner 15-7 und als wäre so ein bisschen dieser Druck gewesen, der große Anführer zu sein, wäre der abgefallen und jetzt kann er irgendwie in dieser Rolle neben Mannion wirklich sich so ein bisschen entspannter auf seine Qualitäten konzentrieren und es sieht viel, viel besser aus. Also für mich bei Messina, ja, auch Kredit an ihn, dass sie irgendwie da die Ruhe bewahrt haben, wie auch immer, aber für mich trotzdem mehr mit dem Sportlichen zu tun hat, weil Mirotic jetzt, glaube ich, in 7 von 8 Spielen über 20 gemacht, brennt alles nieder und es ist so ein bisschen Individual Performances.
Ja.
Partizan haben wir jetzt weniger Sample Size, also es sind nur 2 Spiele, auch wenn diese natürlich nicht lauter hätten sein können, gegen den Rivalen Roter Stern und dann Olympiakos. Da ist es schon natürlich okay, wenn du dann diese Ganzfeldpresse siehst, die sie gefühlt das halbe Spiel gespielt haben, eine 1-2-1-1 mit 4 Guards, in der Offensive mit 4 Guards, also dann Tilikina oder Marinkovic, wie auch immer, auf der 4 und Spacing und all diese ganzen Kniffe, ist das natürlich schon nochmal was anderes für mich. Das ist so, okay, da ist jetzt ein Trainer, der einfach wirklich die Ruhe bewahrt. Wir haben ihn gelobt für seine Interviews, unaufgeregt, gefühlt haben wir es nicht verstanden. Es ist doch absoluter Krisenmodus. Ihr seid 2-8, weiter probiert und dann mit solchen Kniffen jetzt wirklich 2 Monsterspiele gezogen. Da natürlich Hut ab.
Günni hat es gefordert. Man hält Olympiakos bei 70. Ja, die ohne Vesenkov. Aber wir haben über die Partizan-Defense gesprochen, ne? Und du hast die Kniffe angesprochen. Andrea Trinchieri, ich habe vorhin noch ein Zitat von ihm gesehen. Mhm. I have a feeling that they can be a Final Four Team über Partizan mit all den Ups and Downs bei den anderen Clubs. Klingt irgendwie komisch, ne? Wenn man jetzt, was sind sie, 4-8? Und aber wenn der Maestro natürlich ein Gefühl hat.
Es ist schon seltsam. Und das ist gefühlt alle Basketball-Experten haben den gleichen Satz verwendet und ich war eigentlich jetzt bereit, ihn abzuschreiben, nämlich den, wenn es einmal klickt bei Partizan, dann Vorsicht, weil dieses Roster so speziell ist und so weiter. Aber Trinchieri, du hörst es immer wieder, der Respekt vor diesem Roster und natürlich vor dem Coach ist immer noch sehr, sehr groß.
Mhm. Nach Spielende im Übrigen gegen Olympiakos große Vorfälle, mal wieder mit Barzokas Beteiligung, der sich erst mit dem Partizan-Co-Trainer anlegt, dann ist plötzlich Tyreek Jones dabei. Barzokas hat nach dem Spiel gesagt, Jones hätte ihn geschubst. Es gibt eine Kamera, die zeigt, dass er ihn nicht geschubst hat, sondern dass er ihn einfach nur damit konfrontiert, ob er vielleicht mal seinen Co-Trainer in Ruhe lassen kann. Und dann, und das ist natürlich dann überhaupt nicht schön und zu verurteilen, kam irgendwie ein Fan von Partizan aufs Feld und hat tatsächlich Barzokas geschubst. Also es gibt eine Kamera, wo man das auch sieht. Das geht natürlich überhaupt nicht, dass irgendein Unbeteiligter auf dem Feld rumhampelt. Das kann einfach nicht sein. Und trotzdem, Barzokas, du kennst meine Liebe für ihn, ich habe sie hier mehrfach gesagt, er scheint während der Spiele auch wirklich ein absoluter Trash-Talker in Richtung der gegnerischen Trainerbank zu sein. Es ist ja schon am ersten Spieltag gegen Jasikevicius so eskaliert.
Ja, er ist kein, also der Schachspieler ist ein sehr aggressiver Schachspieler. Wir haben ihn ja auch bei dem griechischen Derby einfach minutenlang nur beobachtet. Das ist, kommt nicht von ungefähr. Wenn du, wie hat das Coach Isalo bei uns so schön erzählt im Podcast letztes Jahr, irgendwie, wenn du jeden Morgen, wenn du einmal am Morgen irgendwie auf der Straße ein Arschloch triffst, hast du ein Arschloch getroffen und wenn du jeden Morgen auf der Straße ein Arschloch triffst, dann bist du das Arschloch.
Stimmt.
Barzokas hat schon jetzt ein paar Rivalitäten natürlich, hat alles mögliche, gibt's immer wieder Reibereien und das ist, irgendwann ist es kein Zufall. Aber klar, der Fan ausgeklammert, das ist ein Albtraum. Alles andere, alle Rivalitäten eingeklammert, das ist fantastisch.
Und apropos Trainer, Vasilis Spanoulis has arrived. Mm. Das erste Spiel als neuer Trainer von der AS Monaco. Er fährt ins ausverkaufte OAK zu seinem Ex-Club, von dem er 2010 zum großen Rivalen gewechselt ist, Olympiakos, und gewinnt am Ende mit +3. Natürlich wird er kräftig ausgepfiffen und beleidigt, als er schon nur in die Halle reinkommt. Erstmal muss ich sagen, er sieht wirklich perfekt aus in diesem perfekt sitzenden Anzug. Er sieht wirklich aus wie ein Bond-Bösewicht, ne? Oder wie der König von Monaco.
Kill Bill, sein Spitzname. Er ist einfach für diese Rolle geboren. Es ist wirklich so diese ganze Trainer. Wir reden viel mehr über Trainer, als wir es uns wahrscheinlich erwartet hätten. Es ist für mich auch wirklich eine der Sachen, die diese EuroLeague-Saison auszeichnen. Über Thiago Splitter haben wir irgendwie so gut wie noch gar nicht gesprochen. Über Trinchieri haben wir gesprochen. Über die nicht performen oder die es jetzt gerade rumdrehen. Das ist super spannend. So viele Charaktere. Und er ist einfach so eine Bereicherung. Auch wenn wir hoffen, dass ein Sascha Obradovic irgendwann wieder seinen Weg zurückfindet. Die Aura, die er mitbringt, ich bin mir sicher, dass das funktioniert. Es ist einfach Authentizität, ist als Anführer, egal von welchen Haufen, von Menschen oder von Männern noch im schlimmsten Fall das A und O. Und es waren 5 Sätze in dem Interview und die waren natürlich, kann man sich, da muss man vorsichtig sein, dass man immer nicht zu viel da reininterpretiert. Also gerade das Sportliche, ja, 26 Assists sind irgendwie so das, was Monaco nie hat. 34 Bankpunkte, viele Offensivrebounds. Die Stichprobe ist viel zu klein. So, es ist einfach jetzt, ich glaube immer, dass wenn du ein Monaco-Spiel guckst und du das Gefühl hast, oh, heute war es viel Diallo und viel Lloyd, dann hast du ein gutes Monaco-Spiel gesehen. Mhm. Und immer, wenn du das Spiel geguckt hast und denkst, ich habe eigentlich nur Mike James und Okobo gesehen, dann ist die Wahrscheinlichkeit immer noch hoch, dass sie gewonnen haben, aber deutlich niedriger, dass du wirklich ein gutes Spiel gemacht hast und das Gefühl hast, das ist ein Contender. Und sie gewinnen das Spiel, sie gewinnen dieses unglaublich schwierige Spiel bei Panna, dann gewinnen sie sofort in Burg. Und jetzt müssen sie, glaube ich, zu Hause gegen Olympiakos ran. Das heißt, da habe ich auch vorher gar nicht drüber nachgedacht. Das ist ein Monster-Stretch. Das geht auch gegen alles, was wir normalerweise von so Trainer rausschmeißen, Neuverpflichtungen kennen. Normalerweise heißt es immer so, dann lasse ich den lieber, den Trainer, irgendwie den, bevor der Effekt verpufft. Weil wir alle gehen davon aus, dass wir 2, 3 Superleistungen von den Teams bekommen, weil alles neu ist. Jeder Spieler will sich für eine neue Rolle etablieren, jeder will sich anbieten, alle sind auf ihrem besten zeigen ihr bestes Verhalten, alle 12 Spieler. Das heißt, du willst diesen Effekt natürlich in Siege ummünzen. Bei dem Programm, bei Panna, bei Burg und dann gegen zu Hause gegen Olympiakos, das ist schon was wir selten sehen. Und jetzt passiert nämlich genau das Nächste, was kurios war, dass sie Anführer von Monaco gemacht haben. Sie haben ihren Trainer nämlich gefeuert bei 7-4. So, und jetzt gewinnen sie ein Spiel und sie sind 8-4 und sind damit Vierter. Und du hast quasi gerade einen neuen Trainer und du hast jetzt so für ein Momentum und neues Leben und neue Energie. Du hast richtig was Frisches und bist trotzdem unter den ersten 4. Das ist, du musst jetzt nicht irgendwie erst aus einem Keller rausklettern, um dann vielleicht in die Playoffs zu kommen. So, das ist schon interessant. Ich hatte vorher, war für mich Monaco tatsächlich nicht kein Thema, wenn es darum ginge, irgendwie Final Four oder sehr, ich hätte sie auf jeden Fall nicht innerhalb der ersten 5, 6 gehabt. Und jetzt wandelt sich das wirklich das Blatt für mich.
Wenn Kalates irgendwann dann auch nochmal mit dazukommt. Und apropos Authentizität, ich bin heute im Abspielmodus. Wir hören mal rein in eine Auszeit von Vasilis Spanoulis.
Very important. Maybe they go 2-for-1. Stay aggressive. We play blood. We have to fucking play better defense.
Das ist einfach direkt mal ein kleiner Eindruck davon vom Perfektionisten Kill Bill an der Seitenlinie. Es ist einfach eine geile Geschichte. Es ist einfach geil.
Ich liebe alles. Ich liebe, der Mann, er redet ruhig. Er hat so viel, wirklich so viel Ausschau. Aura würde, hätte die Jugend gesagt, glaube ich, sagt es heutzutage. Und auch eine Aussage, er wird direkt gefragt nach dem Spiel und jetzt kommt irgendwie in ein paar Tagen, das Doppelspieltagswoche sofort wieder Olympiakos. Und er sagt, es wäre so einfach als Trainer eben, genau, ja, es ist schwierig, wir haben nicht viel Zeit zu trainieren. Und es ist eben nur dieses, das ist a blessing. Also was für ein Geschenk das ist, gegen die Besten zu spielen. Wir müssen vorsichtig sein mit diesem uns beschweren über Spiele und wie viele Spiele wir haben und so. Was könnte es Schöneres geben, als den nächsten Hochkaräter zu spielen? Und ich sitze vor dem Laptop und bin, come on, Alter. Ja. So, was ist immer diese? Wir sind alle weich geworden. So, auf geht's jetzt. Wir spielen hart. Let's go. So, ich bin gespannt, wo die Reise hingeht für diesen Trainer.
Ja. Und dann hatten wir auch noch ein Geschenk mit einem Double Overtime Classico. Wo ich 2, 3 Punkte, weil wir jetzt schon so weit in der Zeit nach vorne sind. Also ich würde mit dir gerne einmal, haben wir das hier einmal schon definiert? Campazzo schießt Real Madrid in die Verlängerung mit einem angetäuschten Handoff und Barca entscheidet sich bei +3 nicht zu foulen. Und ich weiß nicht mehr genau, ich bin mir sicher, in irgendeiner Live-Sendung hast du es mir schon mal gesagt, ob du Team faulen bist oder Team nicht faulen.
Also es ist natürlich, ich war immer im Team faulen, ich bin auch immer noch im Team faulen, wohl wissend, dass die Spieler mittlerweile viel mehr Schiss vor den 3 Freiwürfen haben, weil sich die Regelauslegung dramatisch geändert hat pro diese 3 Freiwürfe. Das heißt, gerade in Campazzo, der die schnellste Umsetzung hat, ob seiner kleinen Körpergröße, wenn es darum geht, dass bei dem Foul beide Hände am Ball sind und sobald er die zweite Hand am Ball hat und dann wirft beim Foul, dass es dann sofort 3 Freiwürfe sind, sorgt natürlich dafür, dass du als Anderson, du quasi als Power Forward, keine Chance hast. Das Reaktionsverhalten ist viel zu schnell für ihn. So, jetzt muss man natürlich über das Matchup überlegen. es ist eine vertane Chance, gerade wenn so Richtung Handoff geht, dann musst du versuchen, du musst ihn versuchen zu timen, während er ein Dribbling macht und es sind noch 3 Sekunden zu spielen, musst du versuchen, nah genug zumindest dran zu sein, um ihn zu foulen. Das, was da natürlich schon passiert, ich bin mir sicher, wie gut das designt war, aber es ist natürlich schon spannend, dass du dann gerade, dass sie gerade fast 2 Power Forwards in diese Situation kriegen. Ja. Hezonja wird von Jabari Parker verteidigt, Campazzo wird von Anderson verteidigt. 2 Spieler, die natürlich auch Guards vor sich halten können und so, aber du brauchst trotzdem auf diesen Positionen immer so ein bisschen länger. Und dann ist es, auch wenn Hezonja quasi auf der 4 spielt, ist es immer noch ein Guard-to-Guard-Screen. Wenn der dann angetäuscht wird, ist es halt überhaupt wirklich nicht klar, switchen wir nicht, was passiert hier? Und das ist genug Platz für Campazzo als kleiner Spieler, den Dreier deutlich loszuwerden. Clever von Real, trotzdem alles andere als optimal gelöst defensiv von Barcelona.
Ein Klassiko, ihr könnt ja alle Spiele bei uns auch Real Life gucken. Wer den nicht gesehen hat, guckt ihn euch an. Es war viel drin hinten raus. Gab auch nochmal Hitze mit einem eigentlich unsportlichen von Campazzo, nicht geahndet und so weiter. Raúl Neto hat sein Debüt gegeben für Barcelona und sich direkt verletzt. Der Mann, der ist jetzt 4 Wochen raus mit Adduktorenproblem, der Laprovittolas Ausfall abfedern soll, verletzt sich nach nicht mal 4 Minuten Einsatzzeit.
Plus Brizuela verletzt. Ausgerutscht auf dem dreckigen Sticker. Anscheinend auch eine muskuläre Verletzung. Das heißt, die solchen Zeiten auf den Guard-Positionen für Barcelona gehen weiter.
Ja, und dann gucken wir auf die große Position und wir sehen, dass Willian Gómez nicht mal 3,5 Minuten spielt und das wurde jetzt an verschiedenen Stellen nochmal so ein bisschen hochgekocht. Der ist in den Top 10, wir haben vorhin über das Gehalt, ist ja bei ihm bekannt, zumindest so einigermaßen, 2,3 Millionen. Der ist auf einem Level mit so Fournier, Hayes Davis, Toko Shengelia und so weiter. Der spielt in diesem Spiel 3,5 Minuten, der spielt in dieser Saison keine 14 Minuten und wenn du in die Zahlen reinguckst, schadet er, Defensivrating musst du nur hernehmen. Das Team ist auf 100 Possessions 11 Punkte schlechter in der Defensive mit ihm. Das ist auch was wir zumindest mal beobachten sollten, oder? Also ich meine, das ist der Topverdiener in dieser Mannschaft und er ist eigentlich, spielt keine Rolle.
Ja, das ist genau das. Wir hatten das in der Übertragung Bayern gegen Barcelona. Auch genau das. Es geht weiter um die Theorie Offense, Defense. Und Vesely spielt eine überragende Saison wieder oder spielt eine sehr gute Saison, ähnlich wie letztes Jahr. Aber auch bei Barcelona zu viele Spieler, wo du quasi sagen kannst, okay, liegt die Qualität auf der offensiven Seite oder auf der defensiven Seite. Und bei Hernan Gomez ist es natürlich ganz extrem. Du kannst ihn nutzen, aber er muss dann auch in seinen 15, 20 Minuten muss halt eben auch 15, 20 Punkte machen. Das haben sie letztes Jahr probiert. Sie haben ihn letztes Jahr sofort immer nur gefeatured, damit du eben quasi damit überm Strich so viel ist, dass du den negativen Abzug überleben kannst. Aber für Barcelona, gerade in Kalinic, entpuppt sich immer mehr als ein Riesenverlust für die Truppe, weil er genau einer dieser wenigen Spieler ist, die so ein bisschen dir beides anbieten können. Ne?
Ja. Ausblick auf diese Doppelspieltagswoche. Dienstagabend Bayern bei Efes, Basti Ulrich kommentiert, ab 20 Uhr die Konferenz mit Alex Vogel und mir, da haben wir unter anderem Barcelona bei Panathinaikos und Partizan gegen Kaunas. Mittwoch empfängt Monaco Piräus, du hast es vorhin schon gesagt, alle Augen auf Spanoulis und etwas später ist Alba in Bologna im Einsatz. Dann gibt es die Konferenz am Donnerstag natürlich wieder 20 Uhr, unter anderem mit Bayern gegen Baskonia und am Freitag spielt Alba in Monaco und Olympiakos gegen Paris. Am Freitagabend um 20 Uhr gucken sich alle, die sich irgendwie für Basketball interessieren, an. Ich würde sagen, das Patrick Beverley-Thema überlasse ich euch für kommende Woche, denn wir haben ja noch die Frage der Woche und noch ganz kurz Nationalmannschaftsnews. Einmal Maxi Kleber in der Augsburger Allgemeinen. Das Thema Nationalmannschaft ist für mich endgültig durch. Es wird keine Rückkehr geben. Ich kenne viele der Spieler, bin mit ihnen befreundet und drücke ihnen die Daumen. Schade.
Ja, schade für mich. 0,0 unerwartet. Hätte niemals gedacht, dass er nochmal kommt. Ich hoffe, er wird gebührend irgendwie nochmal empfangen. Der DBB macht das ja wirklich stark verbessert, dass er Spiele ehrt und Spieler dankt, die sich in den vergangenen Jahren irgendwie da eingebracht haben. Insgesamt natürlich, fühlt sich irgendwie so ein bisschen schade an, dass er in diesen 3 Rauschejahren, die wir jetzt durchlebt haben, dass er da nicht Teil von war.
Ja. Und mal gucken, wie Isaiah Hartenstein Teil der Nationalmannschaft ist. Bei mir wird immer die NBA die Nummer 1 sein. Wenn ich mich gesund fühle, wenn ich mit allen rede und alles gut für mich passt, werde ich auf jeden Fall spielen. Ich werde versuchen, auf jeden Fall in einem der Jahre zu spielen. Hat nochmal darauf hingewiesen, dass er einer der Spieler ist, der Einzige, der in den Playoffs dann immer relativ weit gekommen ist jetzt in den letzten Jahren. Liefert gerade nach seinem Handbruch bei OKC beim Top-Team im Westen richtig, richtig gut ab. Die Zahlen sehen brutal aus. Aber dieser Satz beruhigt mich. Ich werde versuchen, auf jeden Fall in einem der Jahre zu spielen. Er hat aber gleichzeitig gesagt, dass es noch keinen Kontakt vom Bundestrainer gab zu ihm.
Also, folgendes. Meine beliebteste Absage ist eigentlich, ich werde auf jeden Fall versuchen zu kommen, wenn es bei mir irgendwie reinpasst. Das ist, glaube ich, die höflichste Absage, die ich kenne. Ansonsten ist es natürlich so, wir wissen ja noch gar nicht, ob diese Commitment-Geschichte von Herbert, dieses entweder ihr kommt und ihr kommt immer, wenn ihr quasi gesund seid, oder ihr kommt gar nicht, ob das weitergeführt wird, ob das was von ihm ausging, wovon ich ausgehe, aber es kann ja theoretisch auch sein, dass das was ist, was der DBB übernehmen würde. Und ich weiß nicht, wie Alex Mumro das handhaben wird. Wenn es dann wieder möglich wird, quasi also pick and choose mäßig, sich halt was rauszusuchen, was einem dann reinpasst. Das werden wir erleben in den nächsten Jahren. Aber dass Alex Mumro noch nicht mit ihm gesprochen hat, ist natürlich überraschend. Ich würde das jetzt einfach mal positiv auslegen und sagen, er will ihn sicherlich vielleicht persönlich kennenlernen und der große USA-Trip von Alex Mumro steht noch bevor.
Genau, Oklahoma im Dezember soll doch sehr schön sein. Fehlt noch das hier.
Abteilung Antwort.
Hello, please leave your message after the tone.
Kann es immer noch nicht fassen, dass ihr vergangene Woche nicht wusstet, wie diese Rubrik heißt, ihr Banausen. Die Nummer zum Glück ist die 0151-566-58335. Ihr könnt uns Sprachnachrichten, aber auch Textnachrichten schicken mit euren Fragen, mit Anmerkungen, was auch immer. Und das machen, Günni, nicht nur Hörer, sondern auch Kollegen. Und die Frage diese Woche kommt von einem der besten Leiter der Sendung, die wir beim Magenta Sport haben, nämlich von Georg Schneider.
Ich habe eine Frage an den PR. Ich als ehemaliger Basketballspieler, natürlich auf relativ überschaubarem Niveau, wusste eigentlich immer, was ich aktuell für eine Freiwurfquote habe. Also wie viel ich aktuell werfe im Spiel selber. Ich wusste, wie viel Dreier ich genommen habe. Ich wusste eigentlich auch, wie viele Würfe ich insgesamt genommen und getroffen und verfehlt habe. Ich frage mich, legt man das irgendwann als Profi ab? Ist es gesünder, dass man das als Profi lieber ablegt und nicht mehr darüber nachdenkt? Das würde mich mal interessieren, weil ich kann mir durchaus vorstellen, dass ein Per Günther, ein 14-jähriger Per Günther, auch genau wusste, wie viel er von der Dreipunktlinie geschossen hat.
Günni, bitte. Also,
da ist viel dabei. Schnicks, wie wir ihn zärtlich nennen. Vielen Dank für diese großartige Frage. Also es ist so, als 14-Jähriger wusste ich, wie viele Punkte ich gemacht habe. Es gab noch keine Statistiken in meiner Jugend. Das heißt, Statistiken sind tatsächlich ein Produkt auch von dieser Professionalisierung JBBL, NBBL. Ich fand es für mich natürlich viel befreiender, ohne nicht an Wurfquoten zu denken, wenn du spielst. Der ein oder andere ehemalige Mannschaftskamerad von mir würde vielleicht sagen, dass das einfach nur mein Gewissen beruhigt hat, weil ich war tatsächlich ich habe auch in Spielen über 70 gemacht, ich habe auch 50 in einer Halbzeit, da kam ich vom Leichtathletik und habe dann in der zweiten Halbzeit erst teilgenommen, habe dann noch 50 gemacht, also ich habe damals viel gescored. Und was auf jeden Fall nicht gesund ist, ist, dass in den Lokalzeitungen früher jeder Spielername und nur die Gesamtpunktzahl
Stimmt, das hast du mal erwähnt. Ja, stimmt. Ja.
Das heißt, es stand einfach immer nur U18, keine Ahnung, BBV Hagen gegen Münster und dann stand da einfach nur Günther in Klammern 45, Klammer zu. So. Das heißt, kann man sich jetzt drüber streiten, ob das insgesamt eine gesunde Geschichte war. Ich wusste immer, wie viele Punkte ich mal gemacht habe. Also du hättest mich zu jeder Zeit in dem Spiel sagen können, so wie viele Punkte hast du gerade und ich wüsste das.
Auch als Profi? Dann
ja, später. Auch als Profi.
Und was ist mit der Anzahl der Würfe und so weiter?
Also ich hätte es zusammengekriegt, ich wusste aber jetzt nicht unbedingt das habe ich nicht im, so richtig vor meinem inneren Auge. Das, also ich hätte es gewusst, hätte ich gewusst, wie viele ich geworfen habe. Aber ich wusste immer, wie viele Punkte ich gemacht habe.
Okay.
Und wenn du wissen willst, ob ich wusste, wie viele Assists ich beispielsweise hatte, nein, keine Ahnung.
Aber und dann hast du im Grunde genommen für deinen Wurf und den Abend und offensiven Output von dir, wenn der Ball die Hand verlässt, hast du immer nur ein Grundgefühl gehabt, was nicht sofort irgendwie mit irgendeiner Zahl, und du wusstest halt einfach, hast du gerade ein heißes Händchen oder nicht?
Nee, genau. Ich wusste, wie viele Punkte ich hatte und ich wusste, wer, auf jeden Fall konnte ich mich an alle Positiven erinnern. Also alle, die drin waren, an die weißt du immer und dann die paar, vielleicht ab und zu vergisst du ein paar. Also das hat mich auch nicht sonderlich gejuckt, Wurfquote. Ich wusste zum Beispiel, wenn ich meine Freiwurfstreak, Bartolomeo hat ja, glaube ich, gerade den Euroleague-Rekord eingestellt oder gebrochen mit 70 verwandelten Freiwürfen hintereinander. Sowas wusste ich auch. Dann weiß ich natürlich auch, wie viele es sind. So gerade, wenn es dann hinten eng wird. Ich glaube, ich habe auch mal 60 oder 65 hintereinander getroffen. Aber so wirklich Wurf, dass mich Wurfquote von einem Spiel interessiert, ist nicht so. Und es ist auch nicht so, wenn ich das so erzähle, es ist nicht so, dass ich mir in meiner Profikarriere, ob das wichtig war, ob ich 13 oder 17 gemacht habe. Aber ich wusste das einfach. Das habe ich als Kind gemacht. Und ich weiß, es gibt quasi wirklich nur zwei Spieler. Es gibt den einen Spieler, der weiß alles, was er getan hat. Und es gibt, ich würde sagen, weniger Spieler, die es nicht wissen. Und ich glaube aber, es ändert sich nie im Leben. Also niemals hat ein 14-jähriger Spieler, der wusste, wie viele Punkte er hat während des Spiels, irgendwann aufgehört, damit zu zählen. Und niemals hat jemand, der es nicht gemacht hat, damit angefangen zu zählen. Das wäre meine Theorie.
Warst du mal in einer Mannschaft dabei, wo man dann irgendwie jemandem zugerufen hat, dir fehlen noch so und so viel bis da und dahin? Also wo wirklich mal klar war, auch auf einer Bank oder so, jetzt wird hier ein Rekord gebrochen, wie das jetzt bei Andy war? Bei Andy Obst?
Nein, nicht unbedingt. Aber ich bin auch, also kranke Rekordabende waren auch nicht dabei. So, das wird dann so flapsig, so keine Ahnung, du siehst die Stats. Es gibt natürlich auch wirklich absolute Negativbeispiele. Es gibt Spieler, die, wo A, sie selber kontrollieren, noch in der Halbzeit oder nach dem Spiel, ob da auch alle Rebounds bei ihnen aufgeschrieben werden. Sie hatten das Gefühl, sie hatten aber zwei Blocks mehr. Es gibt auch Beispiele aus der Vergangenheit, wo Spieler das Tape einschicken, also an die Liga schicken und natürlich nachfragen, dass das nachträglich korrigiert wird, was gegen mich so, für mich so ein bisschen nichts mehr mit Sport nicht zu tun hat, aber es gäbe natürlich das Argument, was auch immer quantifizierbar du belegen kannst, zu absolvieren, wird dir bezahlt. Also umso mehr Punkte du machst, umso mehr Rebound du hast, umso, ja, ist natürlich mittlerweile viel cleverer Scouting-Systems, aber damals war es noch einfacher. Vor 10, 15 Jahren wurden noch weniger Spiele gesehen, es war schwieriger, wirklich an wertvolle Informationen, diese ganzen Analytik-Tools, die wir heutzutage haben, gab es nicht und so weiter. Das heißt, klar, wenn du regelmäßig das Gefühl hattest, ich habe doch ein, zwei Rebounds mehr gehabt oder Steals oder so.
Interessant, okay.
Aber das war bei mir schon, das fand ich schon wirklich sehr, sehr fragwürdig. Und es gab natürlich auch die Partnerinnen oder Partner, die während des Spiels reingerufen haben, wie viele Rebounds noch fehlen oder nach dem Spiel auch geschimpft haben, warum der denn nur 2 von 6 geworfen hätte und nur 4 Rebounds dabei waren. Also es gibt, in allem gab es auch wirklich extreme Auswüchse.
Damit hat Abteilung Antwort wieder geliefert. Herzlichen Dank an Schnicks und wie gesagt, liebe Hörer, liebe Hörerinnen, aber auch liebe Kollegen, ihr wisst, welche Nummer findet ihr im Zweifel nochmal in den Shownotes. Für mehr solchen Input, dann können wir den Günther da noch ein bisschen löchern. Lange Folge, viel drin, bunte Folge, Günni, hat Spaß gemacht. Ich überlege mir gleich mal noch, wie wir die Folge eigentlich nennen. Aber das lass mal meine Sorge sein, mein lieber Freund. Und dann wünsche ich dir, du alter Skihase, eine schöne Restwoche.
Das bist übrigens, da seid ihr beide schon sehr gut. Lieber Grüße an Thomas Lindner, den Produzenten, da bin ich ein absoluter Null. Aber du, da merkt man dir wirklich lange, lange Podcast-Erfahrung an. Also normalerweise drückst du auf Stopp und du hast sofort den perfekten Titelnamen und du hast so schon während der Folge abgespeichert, wo irgendwas gepasst hat. Das muss man dir wirklich lassen, Benni.
Herzlichsten Günni, reingehauen. Tschüss.
Salute.